Ein volles Flag-Football-Wochenende geht zu Ende. Wir reden über die DFL. Alle 16 Teams waren im Einsatz und wir ordnen die Ergebnisse für euch ein.
Hallo Leute und willkommen zu unserem ausführlichen DFFL 1 Rückblick heute in der ersten Folge von unserer Doppelfolge. Wir hatten ein pickepackevolles Wochenende mit ganz vielen Spieltagen und dem möchten wir ganz viel Zeit widmen. Und deswegen starten wir jetzt in diesem ersten Teil mal mit allem, was rund um die DFFL 1 passiert ist. Da ist viel los gewesen an vier Orten. Alle Teams waren im Einsatz und das arbeiten wir jetzt mal eins nach dem anderen ab. Ganz vorab schon mal danke an alle unsere Außenreporter. Wir haben auf unsere Aufrufe unfassbar viel Rückmeldung bekommen, was super cool ist, sodass wir euch hoffentlich mit ein paar Insights von vor Ort füttern können. Die Shoutouts kommen dann jeweils an der Stelle der Spieltage. Also nicht, die vergessen wir nicht. Also an der Stelle aber schon mal ein großes Dankeschön. Und jetzt gebe ich mal an meine zwei Podcast-Mit-Hostern weiter und dann steigen wir ein.
Ja, es war ein krasses Wochenende. Du hast schon gesagt, vier DFL-1-Spieltage, alle gleichzeitig. Der Live-Ticker war am Glühen, würde ich schätzen. Lasse, wir beide waren vor Ort, zumindest bei einem der Spieltage, bei allen gleichzeitig geht natürlich nicht. Wir hatten eine krasse Varianz, was das Wetter anging, was die Ergebnisse anging. Wir hatten Spiele, die waren ultra spannend auf Messerschneide. Wir hatten krasse Shootouts. Es war wirklich alles dabei. Und es war, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist in der DFL 1, aber dass wirklich alle Teams am gleichen Tag gleichzeitig spielen. Vielleicht war das sogar ein Novum. Wir kramen mal ein bisschen in der Historie. Aber es war auf jeden Fall ein mega cooler Samstag in der DFL 1. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit dem ersten Spieltag, und zwar dem der Augsburg Lions. Denn hier hatten wir in der neu zusammengemischten Division mit den Augsburg Lions, den Munich Spatzen, den Mainz Legendaries und den Badener Greifs eine, ja, ich würde fast sagen, die gespickteste Division. Ein paar von uns haben alle vier im Final Eight gerankt und wir hatten auch wirklich krasse Spiele. Lasse, ich würde sagen, steig du mal ein und einfach mal direkt nachgefragt, wer war dein Team des Tages?
Oh, wer war mein Team des Tages? Gute Frage. Ich habe mir die ganzen Endergebnisse gar nicht so viel angeschaut, weil ich nach den ersten vier Spielen dann weg musste. Dennoch, glaube ich, können wir sagen, die Spatzen, weil sie ja von Anfang an, vielleicht nicht von Anfang an, aber am Ende des Spiels dann immer die Nase vorn hatten. Ganz das erste Spiel direkt, die Mainz gegen Spatzen. Super spannend, auch das direkt als erstes Matchup der Saison zu haben. Letztes Jahr, konnte ich mich erinnern, haben die Spatzen ihren Saisonauftakt gegen die Augsburg Lions verloren. In der ersten Halbzeit war es auch ein holpriger Start wieder für die Spatzen. Mainz hat super verteidigt, nicht ganz so gut zwar selber gescored, aber auf jeden Fall gut verteidigt. In der zweiten Hälfte hat sich dann das Blatt ein bisschen gewendet und am Ende dann gewinnen die Spatzen das knapp mit 6 Punkten vor. Wirklich ein kleiner Fingerzeig auf die Saison schon so ein bisschen. Dennoch, glaube ich, waren nicht beide Teams noch nicht ganz auf ihrem höchsten Niveau. So würde ich das Spiel einordnen.
Ganz kurz ergänzen, ich würde definitiv sagen, auch wenn ich dir komplett zustimmen würde, dass da, glaube ich, bei allen Teams noch ein bisschen Startschwierigkeiten waren, dass man die Münchner hier oder uns dann quasi in dem Falle, wir wollen ja jetzt kein Geheimnis draus machen, als Team des Tages sehen kann, einfach deshalb, weil du ja mit den Mainz Legendaries und den Augsburg Lions zwei direkte Konkurrenten auch auf die oberen Plätze, auf die Seeding-Plätze schon geschlagen hast. Ich weiß, letztes Jahr haben wir gegen die Mainz Legendaries verloren, das Spiel. Dieses Jahr haben wir es gewonnen. Es gibt ja noch ein zweites Aufeinandertreffen. Das heißt, das zählt noch nicht zu 100% als gewonnen. Aber es ist auf jeden Fall mal sehr, sehr wichtig, da zu sehen, dass man so früh in der Saison schon diese Teams schlagen kann. Ich meine, letztes Jahr gab es dieses ja fast legendäre Halbfinale, was auch quasi an die Legendaries ging. Jetzt hier so kleine Revanche. Also da würde ich schon sagen, dass man all over sagen kann, die Münchner haben gezeigt, dass sie wieder komplett konkurrenzfähig sind, Richtung Titel schauen wollen und gewinnen 3 Spiele, 2 davon gegen starke Konkurrenten. Ich finde, das wäre für mich auch der definitive Pick-Team des Tages.
Ja, ich würde auch gleich einsteigen, denn für mich ist auch das erste Spiel des Tages gleich das Spiel des Tages. Ja, ihr habt schon gesagt, die Münchner gewinnen am Ende knapp gegen die Mainzer mit 28-22, aber Sie lagen nach den ersten 10, 12 Minuten mit 14-0 hinten, sind einfach überhaupt nicht ins Spiel reingekommen, die Mainzer aber direkt abgezockt. Und da würde ich auch gleich einen Spieler ein bisschen hervorheben, nämlich Nils Lindner. Wir haben über ihn gesprochen als Neuzugang der Mainzer, kam letztes Jahr von Darmstadt oder kam jetzt in der Offseason von Darmstadt, hat auch gleich sehr viel Center gespielt, was mich überrascht hat.
Ja.
In der letzten Saison ja ich immer Henning, sorry,
Ja,
Henning
Henning primär
Pribil.
hat dann Wide Receiver gespielt, fand ich auch spannend.
Sehr interessant. Muss ich auch sagen, klar, ein großes Target als Center ist wirklich einfach auch ein Wettbewerbsvorteil, muss man so sagen. Ich fand die Snaps nicht immer perfekt, aber da kommt er bestimmt rein. Aber Nils Lindner, für mich einer der Spieler des Tages, hat nämlich super, einen super starken Impact gleich gehabt aufs Spiel der Mainzer. Hatte einige Catches, die er vom Boden gepflückt hat. Ich glaube, nach den ersten 5 Minuten war sein Shirt schon komplett braun. Also super Spieler, super erster Spieltag auch für Mainz. Für mich Top-Neuzugang.
Wenn ich es richtig gesehen habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ihr habt ja vor Ort gesehen, ich habe nur quasi unsere Mitschnitte ein bisschen studieren können. Er ist ja auch durchaus als zweite QB-Option mit in das Backfield gedroppt aus Center raus. Also ist auch da, glaube ich, sehr flexibel einsetzbar. Ja, nee, also auf jeden Fall hat er sich da gezeigt, war auch im der Spieltagsstatistik weit oben, war, glaube ich, zweitbester Scorer des Spieltages in Augsburg mit 34 Punkten, 5 Touchdowns. Also das als neuer Spieler auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Also ich glaube, da haben sie auf jeden Fall in der Offense eine Waffe mehr, die vielleicht ein bisschen den Abgang oder das, ich nenne es jetzt mal hart, Karriereende von Niklas ausgleichen kann. Ja, oder zumindest ein bisschen füllen kann. Wir wollen jetzt ja nicht gleich, Niklas war schon sehr, sehr stark, aber ich glaube, Nils kann da ganz gut einfügen sich.
Der aber auch
Ja.
dabei war, nur in der Sideline, aber hat das Team supported. Also ich
Finde
glaube,
ich
er ist
schön.
nicht aus der Welt der
Finde ich schön,
Legendaries, aber natürlich
ja.
ist das ein super, super Ersatz. Dann würde ich sagen, kommen wir weiter, denn ich fand auch gleich das zweite Spiel und das, also eigentlich fast jedes Spiel war wirklich sehr spannend, aber vor allem die ersten drei. Denn im zweiten Spiel spielen die Augsburg Lions gegen die Mainz Legendaries. Ich glaube, Lasse, du standest sogar als Ref auf dem Feld, wenn ich das richtig in
Nee,
Erinnerung. Nee, beim
bei
Spiel
dem
danach
spiele
dann.
ich.
Ja. Aber auch hier am Ende gewinnen die Mainzer mit 34-24, 10 Punkte Abstand. Und es kann natürlich auch wie direkt hier schon um die Top-4-Plätze gehen. Wer kommt ins obere Seeding, wer nicht. Kann auch ein Preview auf ein mögliches Halbfinale sein, also wirklich geballte Power in dem Spieltag.
Ja, ich würde zu dem Spiel oder generell zu den Augsburg Lions an diesem Spieltag sagen, dass sie in der Defense sehr viel Verletzungs- bzw. ja, es waren nicht genug
Ja,
Spieler einfach in der
Abwesenheiten
Defense
hatten.
da. Abwesenheiten waren
Genau.
da. Wir haben ja eigentlich nur zwei aktive Roster-Spieler aus der Defense dabei gehabt. Ausgeholfen haben dann Personen wie Ramon Seifert und Julian Knorr
Ja,
haben
ich glaube
hauptsächlich
auch ein
aufgehört.
Linus Ulbrich aus der eher im zweiten Team, glaube ich, spielt.
Genau. Und
Und
Chris Ziegler, der ja eigentlich ja schon retired war, wurde nochmal aus dem Ruhestand zurückgeholt. So ein bisschen habe ich das verstanden. Er hatte nicht viel mittrainiert. Ja, war trotzdem, glaube
ja.
ich, schön, ihn auf dem Black Football Feld zu sehen.
Und fängt dann sogar noch ein Pick von Max, der zu 95% auf Max ging, muss man hierzu sagen. Aber ich
Ja,
glaube,
auf
hat
jeden
Chris
Fall.
gefreut, da nochmal
Aber das
Max zu
ist.
picken.
Muss man fairerweise sagen, das ist aber auch die Stärke von Chris immer gewesen. Er ist jetzt, also ich will ihm nichts absprechen, ein brutaler Defender, aber er steht oft richtig. Also er ist ja nicht so jetzt wie jetzt, keine Ahnung, ein Olli Höcklin von uns, der da quer durch dieses Welt fliegt mit seinen Sprüngen, sondern Chris steht immer richtig. Und das hat er genau wieder gezeigt, dass er das nicht verlernt hat. Nee, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich meine, wir müssen sich immer ein bisschen auf was festlegen. Wir haben ja so ein bisschen dieses Enttäuschungsteam mit dabei. Ich finde es hart, weil es auf so einem Spieltag natürlich extrem schwierig ist. Und ihr habt jetzt gesagt, verletzungsgeschwächt und so weiter. Aber ich würde schon sagen, dass die Augsburg Lions, nachdem sie jetzt doch immer unter den Top 4 in der Nation waren, Richtung Halbfinale schielen, wenn sie hier rausgehen mit nur einem Sieg, das gegen die Badener Greifs und auch das Spiel jetzt nicht krass überzeugend gewonnen wurde. Wir kommen gleich noch zu den Badener Greifs. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass wenn man sagen würde, Enttäuschung des Tages wären es für mich die Augsburg Lions als Gastgeber. Also nicht, weil sie schlechte Gastgeber waren, natürlich ihre spielerische Leistung. Würde aber da jetzt auch nicht zu große Aussagen dran hängen, weil sie haben hier gegen München und Mainz verloren. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht kompetitiv sind, sondern halt zwei starke Teams hatten.
Absolut.
Genau. Also von daher, das würde ich jetzt mal so definieren, aber nicht zu hoch hängen, damit die Aussage.
Ich würde auch sagen, bei Enttäuschung des Tages ist es sehr interessant, denn rein punktetechnisch muss man natürlich sagen, die Badener Greifs gewinnen kein Spiel, gehen nun mit 0 Punkten nach Hause. Aber spielerisch stimme ich dir zu, würde ich eher die Augsburg Lions als Enttäuschung sehen. Denn, und dann kommen wir zu dem Team, über das wir noch nicht geredet haben, die Badener Greifs haben für mich eindrucksvoll bewiesen, dass sie auf jeden Fall in der Verlosung um Plätze im Final Eight mitmischen werden. Und zwar mit einigen neuen Spielern in Anführungsstrichen. Ich glaube, die meisten haben letztes Jahr schon gespielt. Ich persönlich habe die Badener Greifs letztes Jahr leider nie spielen gesehen. Deswegen waren sie für mich neu. Sie hatten einen neuen Quarterback in Anführungsstrichen auch. Wir haben schon drüber gesprochen bei ihrer Teamvorstellung. Letztes Jahr hatten sie ein Karussell aus 2 bis 3 Quarterbacks. Dieses Jahr haben sie sich festgelegt und sich für, ich glaube, sein Name war Luca, der wirklich einen starken Arm hat, auch einen starken Sidearm, also wirklich sehr, sehr oft aus dem Rollout in einen Philip Rivers Gedenk-Sidearm rausgehauen hat. Aber mit einem Zug, dass der Ball wirklich schnell bei seinen Receivern war und eben er den Defendern keine Chance gelassen hat, diese Lücke zu schließen. Man hat gesehen,
Aber,
ja, Olli?
ich würde sagen, aber an der Stelle würde ich genau da reingehen, zu sagen, ich finde, sie haben einen Quarterback gefunden, der definitiv ihr Ceiling deutlich nach oben setzt. Ich glaube, das kann
Absolut.
ihre Offense-Leistung auf jeden Fall nach oben schrauben. Aber was man gesehen hat, er macht halt noch extrem viele Fehler. Waren viele, viele Picks, die er geworfen hat, die aber nicht unbedingt an seinem Arm lagen, wie du sagst. Der Arm passt, wie er wirft, sondern an Entscheidungen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was die Badener Greifs über die Saison hin gefährlicher machen kann, wenn er sich einspielt, wenn er mit dem Team sich irgendwie mehr noch connected mit der Zeit und auch gewöhnt ist, gegen DFL 1-Teams zu spielen, dass er immer sicherer wird, weniger Fehler macht. Und dann, und da müssen wir nämlich auch drüber sprechen, die Defense, die wie die letzten Jahre halt wirklich eine, wie ne, also hier in Football Bromance, ich weiß nicht, wer das hört, Gedanken Eiergeier-Defense, ne?
Absolut.
Die picken da alles raus. Defense da, auf der kannst du aufbauen. Also würde dir auch zustimmen, ist für mich die Überraschung des Tages, das Team quasi, wie kompetitiv die Greifs waren, dass sie eigentlich in jedem Spiel, mal vielleicht ausgenommen gegen die Spatzen vom Ergebnis her, aber auch da waren sie lange dran, extrem konkurrenzfähig
Ja,
aussahen.
ich kann mich an das Spiel gegen die Mainzer erinnern. Das habe ich tatsächlich gerefft. Und hier führen die Badener Greifs zur Halbzeit. Spielen in der ersten Halbzeit, ja, super Macht. Dann in der zweiten Halbzeit, Olli hat es gerade schon angesprochen, hat die Offense ein bisschen nachgelassen. Da war auch eine Interception, die für mich so ein bisschen der Turning Point dann in dem Game war. Aber ja, spannende Sache. Zur Halbzeit stand sie nämlich 18 zu 20
Ja,
für die Badener Greifs.
also bei dem Spiel, Lasse, ich habe es eben von der Sideline mitverfolgt, ganz klar ein Beispiel für mich, dass die Middle Eight, diese mittleren 8 Minuten, 4 Minuten am Ende der ersten Halbzeit, 4 Minuten am Anfang der zweiten, so entscheidend sind. Denn die Badener Greifs, du hast gesagt, liegen vorne, haben den Ball, können auf ein Two-Score-Game gehen und kommen mit dem Ball in der zweiten Hälfte raus, hätten damit also die Chance, auf ein Three-Score-Game zu erhöhen. Aber was machen sie? Sie werfen den Pick, lassen damit zu, dass die Lions ihrerseits am Ende der Halbzeit scoren, verkürzen, scoren dann am Anfang der zweiten Hälfte nicht, die Lions scoren und plötzlich sind die Lions vorne und haben die Führung dann auch nicht mehr hergegeben. Also diese Middle Eight oder sogar eher Middle Four Minuten, also die Two-Minute Warning in der ersten Halbzeit und die ersten anderthalb Drives in der zweiten Halbzeit, haben die Greifs einfach wirklich nicht gut gespielt und haben sich damit ihr gesamtes Momentum verkackt und ja, damit leider das Potenzial, was sie in diesem Spiel hatten, denn sie hätten das eigentlich gewinnen müssen, würde ich fast sagen, so wie sie in der ersten Hälfte aufgetreten sind, haben sie leider vergeutet.
Du
Ja,
sprichst aber jetzt vom
ganz
Spiel
kurz.
Augsburg
Ich wollte gerade
Lions gegen
sagen.
Greifs, nicht von
Ah,
Mainz
Entschuldigung.
Legionaries.
Entschuldigung. Nein, 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 das habe ich
Du hast
gerade.
trotzdem recht, aber
Ja.
gut, dass du jetzt quasi zum anderen Spiel gesprungen bist. Ich würde dir das aber komplett unterschreiben. Also ich glaube, wir haben hier wirklich 4 Teams gesehen, die potenzielle Final Eight Teams sind. 3 davon haben wir ja relativ sicher schon reingesetzt. Ich glaube, daran ändert sich auch nichts. Die sahen schon alle ganz gut aus. Gerade wenn man sieht, dass die Augsburg Lions, wie du gesagt hast, lasse ja auch ein paar Spieler noch fehlen. Also ich glaube, die werden sich über die Saison hinweg oben festsetzen. Die Badener Greifs haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie ein Fundament haben, auf dem sie Richtung Final Eight aufbauen können. Ich würde an der Stelle noch, danke hier an der Stelle nochmal an diese neue Leagues 4-Seite, da kann man jetzt tatsächlich noch mehr rausschreiben, ein paar Spieler rausheben. Wir haben über Nils Lindner gesprochen. Er war nur der zweitbeste Scorer auf Platz 1 in dem Turnier. Nicht ganz überraschend, wie fast immer, wenn er da ist, Leon Ritter. 8 Touchdowns, 50 Punkte, das ist schon eine ganz schöne Ansage. Der hat da einiges abgezogen. rast an Punkten. Generell muss ich sagen, die anderen Teams extrem verteilt. Auch die Münchner Spatzen haben ja, glaube ich, gefühlt jeder hat zwei Touchdowns gemacht, so in dem Dreh. Anders in der Defense, da haben die Spatzen-Defense, auch die sich extrem stark, glaube ich, präsentiert. Einige Picks rausgezogen, Maxi Hillebrand mit drei, Olli Höcklin mit drei, ich glaube auch sogar noch mehr. Also da sind die Spatzen-Defense wieder komplett dabei, die Picks zu sammeln. Generell an dem Spieltag muss ich sagen, sehr viele Fehler von den Quarterbacks. Also gefühlt in jedem Spiel gab es vier, fünf Picks. Das ist wirklich krass gewesen. Zumindest das, was ich gesehen habe. Vielleicht auch ein Zeichen, früh in der Saison zu sein.
Ja, was ich noch interessant finde, und da könnt ihr mir gerne auch berichtigen, ich weiß nicht, ob man die Nummer für den Extrapunkt immer nochmal explizit eingeben muss, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die ganzen Spieler hier 8, 5, 5, 4 Touchdowns machen und dann irgendwie immer nur ein oder zwei Extrapunkte. Also wer soll denn die ganzen Extrapunkte gefangen haben?
Doch, man
Ist die
muss
Frage,
tatsächlich
wie
die
viele
Nummer
gibt's? Ich
explizit
glaube schon.
eingeben.
Genau,
Ich
man muss die
glaube
Nummer explizit,
tatsächlich.
und dann wurde die Nummer einfach nicht immer explizit eingegeben, glaube ich.
Nee,
Also wenn du.
ich lerne, das geht nicht. Damit der Extrapunkt eingetragen wird, musst du eine Nummer eingeben. Aber
Ah,
ich
okay.
glaube, dass einfach sehr wenig Extrapunkte verwandelt wurden auf diesem
Ah,
Spieltag.
okay, jetzt.
Weil bei dem
Okay,
anderen
das
Spieltag ist
macht
es
tatsächlich Sinn.
anders. Da kommen wir nämlich noch zu. Das habe ich nämlich hier schon fett markiert. Da kommen wir dazu beim Spieltag in Erlangen. Da hat nämlich einer ein paar Extrapunkte abgegriffen. Da kommen wir aber gleich noch zu.
Okay, bevor wir dazu kommen, gibt es noch irgendwas zum Augsburg-Spieltag zu sagen?
Ja, also ich muss sagen, ich fand insgesamt ein schöner Spieltag und wahrscheinlich der Spieltag mit dem besten Wetter
Ja.
von den Vieren. Da können wir bei den anderen auch drüber reden. Lasse, wir waren vor Ort. Es war ein bisschen windig, aber sonst ideales Footballwetter für Ende März hätte man sich nicht mehr wünschen können. Ich fand es auch sehr schön als Info auch für euch, also für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Es hat parallel auch ein Regionalligaspieltag stattgefunden in der Regionalliga Bayern, was sich Band einfach eine sehr schöne Atmosphäre kreiert hat, weil wir bei diesen divisionsinternen Spieltagen ja immer nur vier Teams am Start haben. Das bedeutet immer nur ein Feld, auf dem gespielt wird. Und somit hattest du trotzdem diese coole Atmosphäre. Du hattest acht Teams insgesamt da, auch einige Supporter. Essen war gut, also guter Spieltag von den Augsburg Lions.
Und ich finde es auch als Connection der Community. Also ich meine, früher hattest du ein Turnier, wo alle Teams waren, beziehungsweise also eine Liga, in der alle Teams gespielt haben. Und da hast du halt einfach alle Teams kennengelernt. Und das geht natürlich verloren. Absolut richtig, den Weg, ne? Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber wenn du es schaffst, in großen Austragungsorten wie hier, das zu verbinden und du hast Teams, also aus der Regionalliga, die dann auch quasi in die DFFL-Teams connecten und andersrum, ist einfach schön, um einfach die Community zu stärken. Also finde ich auch eine sehr coole Sache. Genau, ich würde sagen, dann springen wir aus Bayern hoch nach Berlin, oder? Nach Lichtenberg.
Yes,
Da hatten wir
da.
vielleicht, wollte ich gerade sagen, das vielleicht nicht das Turnier mit dem besten Wetter, aber mit der besten Stimmung.
Ich glaube, das ist ja seit dem DFL-Finale 2024 in Berlin, wo die Lichtenberg Lions wirklich sehr viele Fans dabei hatten und auch lautstark waren auf der Tribüne. Fand ich sehr cool. Ich hoffe, dass sowas in die anderen Regionen Deutschlands auch noch überschwappt und wir einfach eine super Stimmung bei solchen Spieltagen auch immer haben.
Genau, das haben wir nämlich von mehreren Leuten gehört, also gesagt bekommen, dass die Fans der Lichtenberg Lions da ordentlich Stimmung gemacht haben, dass man schon fast Probleme hatte, die Cadence zu verstehen, dass man da schon was sich überlegen musste oder zumindest lauter reden musste als sonst. Das finde ich eigentlich eine richtig coole Sache, weil wir wollen ja dahin und wir haben so einen ganz kleinen Teaser ja bekommen im Final Eight da mit gefüllter Tribüne. Das hat schon was und ich weiß, das ist ein besonderer Moment natürlich im Finale, weil wenn man es ein bisschen schafft, bei den Spieltagen noch mehr Fans hinzubekommen, ich denke, das tut dem Sport gut, der Atmosphäre und auch den Spielern. Also das macht schon was Gutes. Aber dann würde ich sagen, schauen wir auf die Ergebnisse vor Ort. Ich denke, auch da haben wir, zumindest für mich, einen relativ klaren Spitzenreiter Richtung Team des Tages. Auch das könnt ihr mich korrigieren, aber ich würde da sagen, die Gastgeber aus Lichtenberg haben wieder gezeigt, dass sie souverän eines der besten Teams in Deutschland sind, haben hier ja nichts anbrennen lassen und haben alle drei Spiele gewonnen und bis auf eine Ausnahme auch alles sehr souverän.
Ja, und ich meine, ich würde mal sagen, gegen die Orcas und gegen Strelitz, das hätten wir auch so erwartet, hätten wir auch so predicted. Und das Spiel, das im zweiten Slot gegen die Duisburg Dragons, ist auch für mich tatsächlich dann eines der Spiele des Tages, wahrscheinlich sogar das Spiel des Tages. Nicht nur, weil es sehr knapp war. Am Ende gewinnen die Lichtenberg Lions 35-31 gegen Duisburg, aber auch, weil die Duisburger uns positiv überrascht haben. Wir haben gesagt, nach dem Abgang von Malik wissen wir nicht so genau, wie gut verkraften sie das? aber sie haben hier sehr stark gespielt, haben auch das Ganze ja ausgleichen können. Ich glaube, gerade Mirko von den Duisburgern hat sehr viele Punkte aufs Brett gelegt und damit einfach gezeigt, dass sie auch ohne Malik kompetitiv sein können. Und das für mich tatsächlich auch eine von zwei Überraschungen des Tages.
Bin ich komplett bei dir. Da würde ich auch zustimmen, dass die Duisburger da wirklich gut aussahen. Auch die Rückmeldung der Leute von vor Ort war, dass Duisburg richtig stark aussah, sehr solide auf allen Ebenen, also Offense wie Defense gut performt hat. Und auch dieses Spiel hätte auf jeden Fall gewinnen können. Also die hatten, das war ja, glaube ich, ein Sieg-Touchdown für die Lichtenberg Lions mit nur noch ein paar Sekunden vor Ende. Und bei so Spielen kann sich das ganz schnell drehen. Und wenn das Spiel andersrum ausgeht, dann reden wir um Duisburg hier, über die Riesenüberraschung. Also das freut mich, weil ich hätte es schade gefunden, wenn Duisburg da jetzt irgendwie abfällt, weil es ja tatsächlich ein Team ist, was man auch. Also ich gucke es gerne an. Die Scherben spielen schön Flag Football.
Absolut. Und hier würde ich auch gleich mal zur zweiten Überraschung kommen, nämlich die Oldenburg Orcas gewinnen ihr Spiel gegen die Strelitz Dukes mit sogar recht deutlich 32 zu 12. Man muss hier sagen, die Strelitz Dukes sind ohne ihren Stammquarterback angereist. Dadurch natürlich die Offense deutlich geschwächt. Das sieht man auch in den Punkten. Gegen die Duisburg Dragons legen sie nur 8 Punkte auf, gegen die Orcas nur 12, gegen die Lichtenberg Lions dann 20. Also sie haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert, aber natürlich ist da, glaube ich, mehr drin.
Ja, vor allem, weil wir darüber gesprochen haben, dass gerade der Quarterback der Strelitz Dukes, mit dem sie letztes Jahr ins Final Eight gekommen sind, auch echt einen guten Arm hat. Also der weiß, wie man ein Spiel lenkt, der weiß, wie man einen Ball wirft und kann natürlich auch gerade die schnellen Receiver, die Strelitz hat, über den einen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, da haben wir ja schon gesprochen.
Michael Marlow.
Genau, richtig. Der auch füttern kann. Und ich weiß nicht, wer da geworfen hat, aber es ist immer schwierig, dann diesen Spot erstmal zu übernehmen. Und da sich erstmal reinzufinden, ist natürlich schwierig. Wir hoffen einfach, dass es nicht jetzt quasi ein Trend ist, weil es natürlich eine riesen Überraschung wäre, ein Final A-Team dann im Abstiegskampf zu haben, auch wenn wir es tatsächlich in der Bowl Prediction drin hatten. Aber ja, an der Stelle würde ich dir zustimmen, das ist quasi beidseitig die Überraschung.
Ja, und wenn es um neue Quarterbacks geht, eben auch nochmal auf Oldenburg geschaut, denn hier hatten wir schon besprochen, sie haben einen neuen Quarterback, und auch dort hat er sich tatsächlich über das Spiel gesteigert, über den Spieltag gesteigert. Die ersten Spiele gegen Duisburg 18 Punkte, gegen Lichtenberg Lions dann 25 aufgelegt und im Sieg gegen die Dukes dann 32. Und ich glaube, er hat uns ja auch in der Sprachnachricht ein paar Infos zukommen lassen zum Spieltag. Nochmal vielen Dank dafür. Und hat dann das auch selbst betont, dass ihm das einfach gut getan hat, dann diese Spiele an Erfahrung mitzunehmen. Und es hat sich dann einfach auch gelohnt und sie haben sich belohnt. Ja, das ist ein Spiel, was nur halb zählt, muss man dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz ein Sieg, den wir nicht erwartet hätten.
Definitiv. Ich würde an der Stelle noch kurz, also erst nochmal, weil wir es gesagt hatten, Shoutout. Also du hast eben schon angesprochen von Oldenburg, der Quarterback hat uns Informationen zukommen lassen, genauso wie von den Strelitz Dukes. Erik hat auch uns eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns da einiges liefern konntet. Das hilft uns immer sehr, dazu ein bisschen was zu erzählen. Ich würde vielleicht noch anfügen, wie ich es eben auch gemacht habe. Über Mirko hast du gesprochen. 33 Punkte hat er nämlich gemacht, mit 5 Touchdowns, wirklich ein bisschen Maliks Platz eingenommen, wobei er auch vorher schon ein sehr starker Receiver war. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass er das vorher nicht gezeigt hat. Zu nennen ist auf jeden Fall noch Ante Soso, der ja jetzt auch wirklich die letzten Jahre immer mehr sich in ein absolutes Top-Level gespielt hat, spielt ja auch jetzt in der Nationalmannschaft, also nicht in der deutschen, sondern ich glaube in der kroatischen, richtig?
Das kann sehr gut sein.
Eigentlich, ich glaube, kroatische Nationalmannschaft hat mit 8 Touchdowns und 55 Punkten den Wochenend-Top-Wert gesetzt, also quasi über alle Spieltage hinweg die
Ja,
meisten
das
Punkte
ist
gemacht.
die Eins von Lichtenberg. Ich glaube, wir sagen einfach mal die Nummer noch ein bisschen mit dazu, damit man
Genau, ist die
die.
Nummer 1 von Lichtenberg, genau. Und ansonsten wäre noch zu nennen zum Thema solides Team auf beiden Seiten, dass Moritz Kura und Philipp Leitlauf, ich hoffe, diese richtigen Namen rausgefunden zu haben, mit 2 Picks bei Duisburg auch gezeigt haben, dass die Defense da auf jeden Fall auch ballhungrig ist. Das würde ich noch gerne ergänzen. Ansonsten, Lasse, darfst du jetzt weitermachen.
Nee, ich wollte dich gar nicht hier stressen. Nee, finde ich auch einen spannenden Spieltag gewesen. Gerade unten heraus das Spiel, oben die beiden Ergebnisse waren für mich relativ erwartbar. Und ja, dann kommen wir zu dem Spieltag, der ja, sicherlich ein, zwei Teams hat, die oben mitspielen, vielleicht auch ein, zwei Teams, die unten mitspielen. Kommen wir zu dem nächsten Spieltag, wo definitiv Teams dabei waren, die ganz oben mitspielen. Ob das andere Team unten mitspielt, können wir gleich noch reden. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig der Spieltag ist. Wir hüpfen nach Düsseldorf
Ja.
und kommen zu dem Divisionsspieltag, der für mich mit einer der stärksten Divisionen ist, mit der Augsburg- und München-Division, weil wir hier Kelkheim, Waldorf und die Düsseldorf Firecats in einer Division haben.
Ja, ich glaube, auf jeden Fall würde ich dir zustimmen. Wir kommen auch zum Spieltag, der das größte Wetterchaos hatte. Also, uns wurde berichtet, sie hatten von strahlendem Sonnenschein über Wind, über Regen, über Hagel, wirklich alles. Ein Spiel stand kurz vorm Abbruch, hat es dann aber doch noch geschafft, fertig gespielt zu werden. Auf jeden Fall ein verrückter Spieltag.
Definitiv,
Ja.
glücklich kann man da, glaube ich, nur sagen, dass die Düsseldorf Firecats ja die beiden Kunstrasen-Flag-Football-Felder hatten. Auf einem Naturrasen hätte hier vielleicht der Spieltag schon irgendwie beendet werden müssen oder wäre deutlich schlimmer gewesen. So auf einem Kunstrasen ging das noch halbwegs. Ich würde sagen, schauen wir uns die
Ja.
Spiele an, so grob. Oder fangen wir auch wieder mit der Überraschung des Tages oder mit dem Team des Tages an, Olli.
Ja, ich glaube, Team des Tages ist hier relativ klar zu definieren. Wir haben den deutschen Meister, der nach ganz klassischer Waldorf-Wanderers-Manier hier komplett, ich sag mal, die Teams überfahren hat. Das muss ich sagen, war schon extrem stark. Wir haben gehört, es war, glaube ich, jeder da, den Waldorf gerade aufzubieten hat. Und ja, also ich muss sagen, dass Waldorf alle drei Spiele gewinnt, überrascht mich nicht. Dass die Offense gut ist, überrascht mich auch nicht. Wie deutlich die Spiele waren, hat mich dann schon überrascht. Mit einer Punktedifferenz von plus 118 bei einem Spieltag mit Kelkheim und Düsseldorf, die wir ja durchaus auch sehr weit oben sehen, ist schon ein brutales Statement. Ich meine, ich kann ja die Ergebnisse mal kurz sagen, das geht relativ schnell. Über die Spiele müssen wir, glaube ich, nicht so detailliert sprechen. Vielleicht über eins kurz, aber auch nur, weil es Historie hat. 42-16 gegen die Firecats, was noch als Defense-Shootout, also Defense-Kampf angefangen hat. Das war ein sehr lange so ausgeglichen, glaube ich, Anfang der ersten Halbzeit. Ich habe es nur so ein bisschen im Live-Ticker verfolgt. Und dann hat irgendwann Waldorf entweder ins Spiel gefunden oder einen Gang hochgeschaltet. Ich weiß es nicht, wir waren nicht da. Am Ende 42-16, ich glaube, da haben sie nichts anbrennen lassen. 64-7 gegen Aachen, das ist natürlich als Aufsteiger erstmal eine ganz schöne Klatsche. Aber ich glaube, das haben einige Teams gegen Waldorf schon erleben dürfen. Und ja, für mich eine krasse Überraschung vom Ergebnis her. 42-7 gewinnt Waldorf gegen Kelkheim. Die 7 Punkte kamen auch, glaube ich, in der letzten Minute von
Genau,
Kelkheim.
die
Also
sind
das war
erst
kurz vorm Shutout.
ganz zum
Das
Schluss.
ist schon hart.
Ja, das
Ja.
ist super hart. Also ich habe wirklich, dass die Waldorf Wanderers hier viele Punkte aufs Board bringen, das ist, glaube ich, verständlich. Dass die Waldorf Defense es auch dann nicht, oder die ist die Kelkheim Defense es auch nicht schafft, einmal zu stoppen, wird sie vielleicht auch ein bisschen wurmen. Dennoch muss man, glaube ich, sagen, die machen quasi das ganze Spiel keinen Touchdown. Am Ende dann, ich weiß nicht, inwiefern was gewechselt wurde, wahrscheinlich eher nicht bei Waldorf, aber dennoch haben sie es am Ende noch geschafft, so einen kleinen Ehrentreffer zu machen, würde man im Fußball sagen. Dennoch war das für mich schon eine große Überraschung, weil wir auch alle drei in der Tendenz Kelkheim dieses Jahr stark eingeschätzt haben. Was sie auch in den anderen Spielen, finde ich, na, da werden wir jetzt gleich noch über die Spiele kommen, nicht ganz so gezeigt haben, wie wir es erwartet haben.
Also ich finde es halt extrem schwer einzuschätzen. Also das ist etwas, was sich ein bisschen bei dem Spieltag zeigt. Du hast diese klassischen Benchmarks nicht. Du hast Waldorf, die definitiv das stärkste Team sind. Das haben wir gesagt, klar. Aber wie viel besser ist Waldorf? Wie viel schlechter sind die anderen? Wie gut ist Kelkheim? Das ist ein Team, was wir haben in den Predictions, die relativ hoch. Aber wir hatten sie einige Saisons auch nicht so stark gesehen. Also sind die ein klares Final Eight-Team, sind sie ein Top-4-Team? Sind sie vielleicht dieses Jahr doch wieder ein Team, was so um das Final Eight kämpft? Wie stark ist Düsseldorf? Ich finde es extrem schwer. Also Waldorf ist stark, das können wir sagen, aber weil wir sprechen über für mich das Spiel des Tages, sicherlich das Spannendste, die Düsseldorf Firecats als Aufsteiger schlagen eines der stärksten Teams der letzten Jahre mit Kelkheim, sicherlich ein Riesenerfolg für die Firecats. Wie gesagt, wir wissen nicht, zeigt das, wie stark die Firecats sind oder war Kelkheim an dem Wochenende so schwach? Was wir gehört haben, Daniel Grom, über den haben wir gesprochen, der einer der beiden etatmäßigen Center ist. Ich meine, Simon Dirk ist auch ein wahnsinnig starker Center. Ich glaube, da ist der Ersatz auf jeden Fall da, wobei Simon, glaube ich, mehrere Positionen spielt. Also von daher ist das ein Ausfall, der sicherlich wehtut. Fleming Klein, wahrscheinlich ihr ja, eingespieltester, bester Receiver, zumindest Topscorer der letzten Jahre, war nicht da. Das kann in so einem Spiel schon den Ausschlag geben. Das kann einen Punktunterschied machen. Wahrscheinlich wäre es vielleicht mit denen andersrum ausgegangen. Die Niederlage, auch wenn es auch hier wieder eine halbe Niederlage ist, natürlich bitter. Aber was ich sagen muss, Aachen an dem Tag nicht konkurrenzfähig als Aufsteiger, außer gegen Kelkheim. Das ist so der eine Punkt, wo ich sage, das ist zwar ein souveräner Sieg, 41-25, aber 25 Punkte ist schon ziemlich viel. Das war nicht so grandios von der Defense.
Ich meine, ihr habt schon gesagt, nicht nur war Kelkheim ersatzgeschwächt und hatte einige ihrer besten Spieler nicht dabei, sie hatten auch sehr viele Jugendspieler dabei. Das kam, glaube ich, auch dadurch, kurz am Rande, es hätte eigentlich parallel ein DFL-2-Spieltag stattfinden sollen. Lasse, da hätten wir beide gespielt in Darmstadt, auch gegen Kelkheim 2. Der hat nicht stattgefunden, wegen Wetter wurde der leider abgesagt. Deswegen konnte Kelkheim auch einige ihrer Jugendspieler, die wahrscheinlich eher im Team 2 spielen, mitnehmen, haben das auch getan. Und dadurch war, glaube ich, die Erfahrung eben deutlich weniger, als wir es mit dem Stamm-Kelkheim-Kader kennen. Und das hat dann auch dazu geführt, wie ihr gesagt habt, dass sie gegen Waldorf einfach keinen Stich setzen konnten, dass sie gegen Aachen viele Punkte kassiert haben. Deswegen, ich würde sagen, eher war Kelkheim eher einfach schwächer, als sie es sein können, als dass Aachen hier wirklich auf beiden mit Vollbesetzung wirklich mithalten kann.
Aber auch
Genau.
hier, die Spiele zählen nur halb. Dieser eine Punkt Loss, den kann man quasi im direkten Vergleich wieder aufbügeln, indem man ja quasi mit nur mehr als einem Punkt Unterschied gewinnt. Haben sie dann den direkten Vergleich schon gewonnen, der ja vielleicht am Ende der Tabelle dann auf einmal entscheidend sein könnte. Deswegen hier glaube ich, ist auf keinen Fall schon noch nichts verloren.
Nein, das würde ich auch auf jeden Fall nicht sagen. Ich meine, das ist der erste Spieltag, wie du sagst, Divisionsspieltag. Und man darf auch nicht vergessen, wir reden ja immer noch davon, Qualifikation Final Eight ist das oberste Ziel für die Top-Teams. Ja, wir haben Seeding, ja, wir haben sonst was. Dieser Finaltag ist Ende Juli. Bis dahin ist so viel Zeit. Keiner weiß, was im Juli dann an Stärke auf dem Platz steht. Und dann zählt die Regular Season nicht mehr. Ich meine, ja, für Kelkheim war sicherlich der Plan anders an diesem Tag. Da bin ich mir sicher. Aber wie du sagst, schlussendlich haben sie ein Spiel knapp gegen Düsseldorf verloren, was ein Coinflip ist. Nächstes Spiel gewinnen sie. Sie haben Aachen geschlagen. Keiner fragt, gegen wie hoch. Waldorf ist eine zu hohe Niederlage, aber schlussendlich auch nur eine Niederlage, die sie vielleicht sogar irgendwie eingeplant haben. Es gibt genug Spiele, die sie gewinnen. Ich sehe Kelkheim immer noch klar im Final Eight. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Die haben genug Gegner, die sie schlagen. Ich finde, Düsseldorf hat sich stark verkauft. Die zeigen auf jeden Fall, dass sie eher oben anklopfen, auch vielleicht mehr als nur Platz 8, sondern eher Richtung Platz 5, 4 vielleicht. Und Waldorf hat gezeigt, dass sie so stark sind wie eh und je.
Also da auch nochmal, gerade auf Düsseldorf würde ich gerne noch ein bisschen tiefer eingehen, denn wir haben von ihrem Heads Coach, von Darius, ein paar Infos bekommen. Auch Düsseldorf war nicht in Top-Besetzung da. Sie haben einige Offense-Spieler vermisst, gerade vor allem Ben Fröhlich, ihr Nationalspieler. Plus, ich habe seinen Namen vergessen, der zweite Spieler, der von
Lukas.
Lukas, der von Kelkheim auch kam, was natürlich beides Top-Waffen sind. Aaron Rosemann, der Spieler, der Top-Receiver von Köln letztes Jahr, war auch nicht dabei. Das heißt, hier die Offense hat trotzdem gut gespielt, aber drei ihrer wahrscheinlich vier besten Receiver waren nicht dabei. Auch in der Defense haben ein paar Spieler gefehlt. In der Offense auch noch Cedric hat sich verletzt, wahrscheinlich einen Hamstring gepullt.
Ui, den habe
Dort,
ich am Sonntag noch gesehen. Aber ja, da habe ich gar nicht erzählt.
ja, also deswegen, ich glaube, bei Düsseldorf ist sowohl was die pure Manpower betrifft, noch einiges nach oben möglich, als auch was die Erfahrung betrifft. Wir haben auch über den Quarterback schon mal kurz gesprochen. Nick Shaper kommt eher aus dem Tackle. Ich glaube auch dort, ähnlich wie bei dem jungen Greifs Quarterback, super Arm, super Mechanics, aber diese Erfahrung im Flag Football, vor allem in der Crunch Time, in wichtigen Spielen, die fehlt ihm noch. Und ich glaube, die wird er über die Saison aufbauen. Also ich glaube, Düsseldorf hat hier noch nicht wirklich gezeigt, was sie eigentlich können.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir schon mal so die wichtigsten Aussagen dieses Spieltags. Ich meine, wir sind natürlich, ist immer sehr dankbar am Anfang. Man kriegt die ersten Ergebnisse, man möchte alles reininterpretieren. Man ist oft natürlich zu schnell. Das ist dieser Overreaction Monday, oder wie heißt der, ne?
Ja.
Also das gehört natürlich dazu, aber ich glaube, das wollt ihr auch hören, ne? Einfach mal komplett rein in die Interpretation. Also ich glaube, das auf jeden Fall macht auch am meisten Spaß. Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal, wie ich es jetzt auch gemacht habe, die quasi Standout-Player des Spieltages rausnehmen. Natürlich alles statistikmäßig gesehen, wenn jemand die weiten Catches macht und kriegt am Ende den Pitch in die Endzone nicht, dann hat der wahrscheinlich mehr Anteil am Touchdown. Das können wir natürlich jetzt damit nicht
Oder
abbilden.
wenn jemand seine Route
Aber
perfekt läuft, zwei Receiver mitzieht und dann ist sein Kollege komplett frei,
selbstverständlich.
dann ist auch das nicht in der Statistik aufgeführt.
Selbstverständlich. Wir können da nur drauf schauen. Es gibt zwei Spieler, die quasi Scoring Leader sind. Das ist zum einen Keanu, der natürlich die letzten Jahre schon sich absolut als Waffe entwickelt hat. Bei Waldorf war ja auch schon MVP vom Champions Bowl Finale. Also der macht einfach da weiter. Was aber tatsächlich, ja, ob man das jetzt als schön zu sehen bezeichnen kann, als gegnerische Teams kann man so sehen und so sehen. Aber Malik, der ja als Duisburg Hauptoffenswaffe zu Waldorf gewechselt ist, hat auch hier gezeigt mit 5 Touchdowns und 30 Punkten, dass er hier nichts verlernt hat, auch bei Waldorf eingesetzt werden kann. Und soweit wir gehört haben, noch nicht mal Starter war. Also es kann so ein klassischer 6 Touches, 5 Touchdowns oder so gewesen sein. Zeigt einfach generell, wenn man sich der Statistik anguckt, wie viele Waffen Waldorf hat mit Louis und alle möglichen Leuten, die da komplett die Liste anführen. Genau. Ansonsten wäre noch herauszustellen, dass Ado Gajic in der Defense mit 4 Picks auch quasi Wochenendleader mit Picks war. Der hat da auf jeden Fall hat einige Quarterbacks geärgert und auch Fabi Achenbach mit 3 Interceptions in der Liste mit dabei. Ich weiß gar nicht, ich gehe fast davon aus, oder vielleicht sind es sogar 4. Nee, Quatsch, nee, das eine war eine Doppelung von der Nummer, tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ob er da nur Defense gespielt hat, aber das können wir, glaube ich, nicht sehen.
Ja,
Gehe ich fast von aus.
ich glaube schon. Ich habe von Luca Bultmann auch ein paar Infos bekommen, wer denn da tatsächlich auf dem Feld stand, weil das finde ich auch sehr interessant bei Waldorf. Wir haben ja viel spekuliert, neue Spieler. Wir haben über Lukas Fischer geredet, wir haben über Malik geredet, aber gerade auf der Defensive-Seite haben sie noch ein paar neue Namen, die mir noch gar nicht bekannt waren. Und zwar wohl ein Noah, der letztes Jahr bei den Stuttgart Scorpions gespielt hat, und ein Antoine, der wohl aus dem Tackle kommt. Die haben nicht durchgespielt, also die Standard-Defense, würde ich jetzt sagen, der Waldorfer mit Ado, mit Tim, auch Fabi Achenbach hat deutlich mehr Defense gespielt als Offense und Lukas Fischer als Blitz und eben Antoine und Noah haben sich dann sozusagen den Cornerspot geteilt. Also finde ich sehr interessant, haben dort neue Spieler und ich glaube, das zeigt auch, dass Waldorf auch merkt, wir können nicht uns auf unseren altgedienten Spielern ausruhen, wenn wir weiter in Deutschland und vor allem in Europa dominieren wollen. Und dann gehen sie natürlich da auch mit. Und wir wissen alle, Benny ist super im Akquirieren von neuen Spielern. Gerade Leute, die an der Nationalmannschaft kratzen oder aus dem Tackle kommen. Und das zeigt Waldorf diese Offseason wieder.
Absolut. Und vielleicht, genau,
Ich
bitte.
würde noch zwei Sätze zu Aachen sagen, aber du darfst auch gerne noch Waldorf zu Ende bringen.
Ich wollte nur sagen, auch wenn wir jetzt da bei den anderen nicht drüber gesprochen haben, wir hatten nur gerade, weil du es gesagt hast, Lukas Fischer hat auch mit einem Safety als Blitz gleich gezeigt, dass er wie beim, was war das, Snowball, da glaube ich eine ganz schön gefährliche Waffe werden kann. Es gab noch mehr Safeties an diesen Wochenenden. Ich wollte es nur an der Stelle sagen, weil es sich gerade angeboten hat.
Okay, und ich würde nur zum Abschluss des Spieltages noch sagen, dass über die Aachen Emperors haben wir jetzt nicht so viel gesprochen. Aus dem Grund, glaube ich, einfach, weil für diesen Spieltag nicht unendlich wichtig war. Das sind, glaube ich, keine Teams, wo sie Siege, ich weiß nicht, vorhinein eingeplant haben. Sie haben Punkte ausgerechnet, aber es war nicht so, dass sie immer nur einen Touchdown gescored haben. Das war schön zu sehen. Dennoch, glaube ich, würde ich hier den Spieltag nicht überbewerten. Das sind nicht die Siege, die Aachen holen wollte. Und deswegen haben wir hier an der Stelle nicht so hoch drüber geredet und nicht zu viel
Ist ja
drüber
auch
geredet.
glücklich für Aachen, dass diese Spiele auch nur halb zählen. Sie können jetzt gegen wirklich krasse Teams Erfahrung sammeln, gut reinkommen. Und wenn es dann gegen die, ja, Teams im Abstiegskampf gehen, Würzburg, Mülheim, Oldenburg und so weiter, da zählt's.
Und das bringt uns im Prinzip auch schon zu unserem letzten DFFL-Spieltag, der eben unter anderem mit Teams aus denen, die du gerade aufgezählt hast, auch gefüllt ist, der in Erlangen stattgefunden hat, bei den Erlangen Sharks. Und über den möchten wir natürlich auch noch sprechen.
Das Spannende
Auch
an
hier,
diesem Spieltag
ja?
ist, das ist schon der zweite Divisionsspieltag. Der letzte hat
Korrekt.
letzte Woche stattgefunden. Das heißt, hier können wir jetzt quasi schon von ganzen Spielen rechnen, wenn wir die Ergebnisse vom Spieltag davor mit einrechnen.
Auf jeden Fall und haben auch noch mal mehr quasi Footage von Ergebnissen zumindest. Also Spiele habe ich nicht gesehen, aber quasi da zumindest Ergebnisse, die man schauen kann und um auch eben Takes, die wir vielleicht in der ersten Folge schon genannt hatten, jetzt noch mal ja zu festigen oder halt zu revidieren, wenn sie nicht ganz so passen. Was Vorweg klar zu sagen ist, die Erlangen Sharks sind auch an diesem Wochenende das stärkste Team des Tages, gewinnen alle drei Spiele, haben somit die meisten Siege nach den ersten 2 Wochen. Sie haben auch die meisten Spiele. Von daher, also mit noch anderen Teams natürlich, aber sind eines von 4 ungeschlagenen Teams. Aber das als Aufsteiger ist wirklich eine starke Leistung. Ja, wir haben darüber gesprochen. Sie hatten wahrscheinlich auch nicht die stärksten Gegner, aber ihr erstes Ziel ist ja auch erstmal, den Abstieg zu verhindern. Ich glaube, das haben sie fast damit schon geschafft. Also zumindest, wenn man sich die Tabelle aus dem letzten Jahr anguckt. Und ja, können jetzt sich auf jeden Fall auf dieser Leistung nicht ausruhen, sondern darauf aufbauen und jetzt Richtung ihres wirklichen Ziels gehen.
Ich glaube, was dieser Spieltag auch gezeigt hat, ist, dass die Teams ja doch recht so sind, wie wir sie eingeschätzt haben. Tatsächlich sind die Spielergebnisse sehr ähnlich oder fast gleich zu dem vom ersten Spieltag. Du hast schon gesagt, Erlangen hier als Gewinner gewinnt alle 3 Spiele. Aber im letzten Spiel des Tages und auch im Spiel des Tages gegen Nürnberg eine wirklich, wirklich spannende Partie. Am Ende gewinnt Erlangen 42-40. Aber, und das auch fand ich auch ein krasses Ende, denn ich habe es im Live-Ticker verfolgt auf der Fahrt nach Hause von Augsburg. Ich weiß nicht warum, ich glaube, es lag am Wetter, aber der Spieltag war deutlich verzögert. Das heißt, obwohl die Spiele eigentlich hätten gleichzeitig stattfinden sollen, hat das Spiel Nürnberg-Erlangen erst gestartet, als das letzte Spiel des Augsburg-Spieltags gerade vorbei war. Und es ging immer hin und her. Es war zur Halbzeit oder kurz vor Halbzeit stand es unentschieden. Am Ende geht Erlangen in Führung mit 8 Punkten. Nürnberg hat den Ball, marschiert übers Feld, macht den Touchdown mit, ich glaube, auslaufender Uhr oder maximal ein paar Sekunden auf der Uhr. Und sie kriegen beim Touchdown sogar eine Strafe gegen Erlangen. Bedeutet, sie dürfen für 2 Punkte von der 5-Yard-Linie gehen, was ja das ist, was du möchtest. Sie müssen für 2 gehen, um überhaupt den Ausgleich zu schaffen. Kriegen dann noch genau das, was du haben möchtest in so einer Situation. Und am Ende können sie ihn aber leider nicht verwandeln. Also wirklich Herzschlagfinale. Nürnberg war so knapp dran. Und ich glaube, dass das auch für Nürnberg nochmal ein Ausrufezeichen ist, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Dass Nico Seidel als Quarterback auch wieder voll angekommen ist und diese Offense wirklich tragen kann. Und dass wir hier einfach, wir haben es in der letzten Folge besprochen, eine super Rivalität haben, die hoffentlich uns die nächsten Jahre begleiten wird.
Würde ich definitiv so unterschreiben. Team des Tages haben wir gesprochen. Überraschung des Tages, wenn man es so bezeichnen möchte, ist einfach, wie stark Nürnberg sich präsentiert, zumindest gegen Erlangen in der Offense generell. Das eine Spiel mal ausgenommen. Da weiß ich nicht, inwiefern das Wetter eine Bedeutung hatte, wo sie gegen Würzburg nur 19 Punkte machen, aber hier wirklich einmal 40 und einmal 42 Punkte ist wirklich stark. Würde dir absolut zustimmen, Nürnberg, für mich auch ein Team, was absolut im Mittelfeld jetzt sich orientieren kann, vielleicht nach oben hin. Wobei das vielleicht ein Tick zu weit ist, aber wirklich eine starke Performance. Und es zeigt mal wieder, und das hast du gerade gesagt, wie wichtig Extrapunkte gerade in diesen Matchups auf Augenhöhe sind. Und gerade wenn es jetzt in Richtung Two-Point-Conversions geht, die ja immer mehr gespielt werden, gerade bei den Top-Teams, ich meine, ich glaube München, Waldorf, Kelkheim, Mainz, ich glaube, die spielen gar keine One-Point-Conversions mehr. Also wirklich nur noch in Ausnahmefällen. Und hier tatsächlich zeigt, und da möchte ich kurz auf eine Sache kommen, die ich vorhin schon angekündigt habe, Erlangen auch, dass sie sich das angeschaut haben. Auch die spielen sehr, sehr viele Two-Point-Conversions und haben tatsächlich einen Spieler, das habe ich auch noch nicht so oft gesehen, der 6 Two-Point-Conversions gefangen hat an diesem
Stimmt.
Wochenende. Das ist die Nummer 5 von Erlangen. Ich weiß leider den Namen nicht.
Ja, doch, ich habe ihn herausgefunden. Luca
Okay.
Daumlang hat, während wir den Podcast
Ein
aufnehmen, mir
Traum. Ja,
schön
danke,
noch eine Nachricht
Luca.
geschrieben. Und zwar ist es Roman Hörner. Ähm,
Okay, perfekt.
das ist,
Also,
wir haben über ihn auch schon mal gesprochen. Das ist der Receiver, der immer ein Bandana trägt bei Erlangen, die Nummer
okay.
5. Ja,
Sehr cool.
das ist
Also
super Waffe.
hat auch 5 Touchdowns gemacht, gehört damit auch zu den absoluten Topscorern des Wochenendes. Hier nur von der Nummer 3 an dem Tag übertroffen mit 6 Touchdowns und
23 war das,
44
glaube
Punkten.
ich. Ja,
23 von
23.
Erlangen.
Genau, kann man auch
Genau.
so sagen, das ist Finn Hermann, der ja, Spieler der letzten DFL-2-Saison, würde ich sagen. Hat wohl seine Nummer gewechselt. Ich glaube, Lasse, letztes Jahr hat er eine Nummer in den 80ern,
Die
85, glaube
85,
ich,
genau,
der uns, ja, muss man einfach so sagen, im Alleingang zerstört hat.
Die Nummer kann ich mir gut merken.
Auf jeden Fall super Spieltag, wieder abgeliefert. Ich glaube, Finn ist ein Spieler für die Zukunft, nicht nur der Erlangen Sharks, sondern vielleicht auch für die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, ich würde an der Stelle vielleicht noch statistisch ergänzen, dass Jonathan Johnny von Nürnberg auch zeigt, was er für ein wirklich starker Receiver ist, gerade wenn er einen Quarterback hat, der ihn richtig gut bedient. Wenn man nur 6 Touchdowns, 5 PATs, hier nämlich Nürnberg nur für einen Punkt. Vielleicht tatsächlich auch der entscheidende Ansatz, ja, der das ist, ich nenne es jetzt Frankenderby einfach mal, wir können mal irgendwie versuchen, welcher Name sich etabliert. Ja, zeigt, dass er da wahrscheinlich die Top-Waffe der Nürnberg Renegades ist. Also richtig, richtig stark. Ich würde jetzt vielleicht noch, ich habe mich wahnsinnig schwer getan, eine Enttäuschung klar zu definieren. Ich würde jetzt einfach quasi 2 Teams oder ein Ergebnis in den Raum werfen. Ihr dürft gerne widersprechen. Würzburg und Mülheim. Es wurde uns gesagt, dass beide Teams deutlich, also stärker aufgetreten sind als beim ersten Wochenende. Das für mich auf jeden Fall sehr, sehr schönes Zeichen, auch gerade Richtung kompetitiv war Leistung der über die ganze DFFL hinweg. Ein Unentschieden ist aber für 2 Teams, die um den Abstieg kämpfen, eigentlich eine Niederlage für beide. Also es ist schon extrem bitter, ist vielleicht für beide die Enttäuschung zu sagen, da zählt wirklich jeder Punkt, jeder halbe Punkt und so ein Unentschieden in einem Spiel, was nur einen halben Punkt gibt, ist quasi 0,25 und damit kannst du auch gleich sagen, dass es eine Niederlage ist.
Ja, ich stimme dir teilweise zu, aber wenn wir in die letzte Saison schauen, Nürnberg hat damals in der gleichen Division mit anderen Gegnern, auch mit nur einem halben Punkt gegen Würzburg, ist aus dieser Divisionsphase rausgegangen und am Ende hatten sie sogar noch einen Shot aufs Final Eight. Also ich glaube, hier ist noch nichts gesagt und man muss zu Würzburg auch sagen, sie hatten ihren Stammquarterback nicht dabei. Felix war nicht da. Franz hat geworfen, hat es wohl super gemacht. Wir wissen, der hat einen starken Arm, hat noch nicht ganz die Erfahrung vom Felix, aber hat es super gemacht, hat eben hier auch immer gut tatsächlich Punkte aufs Board bringen können. Also die Würzburger haben zwar ihre Spiele gegen Erlangen und gegen Nürnberg verloren, aber haben zumindest zahlenmäßig dann doch deutlich besser mithalten können als vor einer Woche. Und das zeigt mir, dass die Würzburger noch Potenzial haben, sich steigern können. Deswegen würde ich sie nicht abschreiben. Aber ja, ich stimme dir zu, mit einem halben Punkt aus dieser Division rauszugehen, ist nicht das, was sie sich erhofft haben.
Und auch wenn wir uns wiederholen, an der Stelle, es war letztes Jahr genau das Gleiche, eine wirkliche Aussage zu, wie stark ist welches Team, können wir erst treffen, wenn es die Spieltage unterhalb der Divisionen gibt und nicht innerhalb der Division, wenn man dann wirklich sagen kann, welches Team hat nur gewonnen, weil sie schwache Gegner hatten oder welche Teams sind wirklich top und welche sind vielleicht noch eher im unteren Hälfte. Also das wird jetzt natürlich von Spieltag zu Spieltag eine klarere Aussage geben. Es sind, wie gesagt, erste Trends. Genau. Ich weiß nicht, wir hätten, glaube ich, sonst, ich weiß nicht, Lasse, willst du zu dem Spieltag noch was sagen?
Nee, gibt nicht viel zu sagen. Ich fand nur, dass das eine Spiel sehr aus der Reihe tanzt mit 19 zu 12 für Nürnberg gegen Würzburg. Du hast schon angesprochen, vielleicht war es das Wetter. Ansonsten würde ich nur noch ansprechen, dass solide Offenses auf dem Feld standen. Da waren, wir haben vorhin bei den Spieltagen auf jeden Fall Spiele gehabt, wo mal nur 7 Punkte oder so nur auf dem Board standen. Das war hier an dem Spieltag nicht der Fall. Für natürlich vielleicht auch den Defenses der Teams geschuldet, die hier vielleicht in der Tendenz ein oder zwei Touchdowns mehr zulassen. Dennoch würde ich hier sagen, dass die Offenses hier eigentlich fast überall einen guten Job gemacht haben.
Absolut. Also siehst du richtig. Ich finde auch die Ergebnisse generell sind trotz des Wetters teilweise echt mit guten Ergebnissen. Also da würde ich dir zustimmen. Was ich jetzt noch anfügen würde, bevor wir vielleicht zum Abschluss kommen, ich habe das mal nur auch rausgesucht. Vielleicht können wir es ein bisschen über die Saison verfolgen. Es sind immer nur Zahlen. Auch hier statistisch ist immer das eine. Das Ergebnis auf dem Feld ist was anderes. Aber vielleicht so ein bisschen weiterlaufend. Einmal Top Offenses, Top Defenses, natürlich nach Punkten auf Durchschnitt gerechnet. Nach diesen ersten 2 Wochenenden haben wir die 3 Top-Offenses mit Waldorf, Wanderers, die 49 Punkte im Schnitt machen. Das ist schon eine Ansage. Ich würde nicht mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass dieser Schnitt gar nicht mal so weit nach unten regen wird über die Saison. Wir haben die Lichtenberg Lions auch letztes Jahr schon sehr, sehr viele Punkte gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen droppt, wenn es dann gegen die starken Defenses geht. Aber hier natürlich auch gezeigt, wie gut sie sind. Und die Erlangen Sharks, die ja gesagt haben, sie wollen mit ihrer Razzle-Dazzle-Spezialoffense ein bisschen alles durcheinander bringen, haben hier mit 41 Punkten über 2 Spieltage auch gezeigt, dass sie wirklich, wie hat es Luca in der Zusammenfassung gesagt, ballen können. Also das haben sie auf jeden Fall gezeigt, richtig cool. Auf der anderen Seite 3 Defenses, die im Moment quasi statistisch oben wären, sind die Waldorf Wanderers, die nur 10 Punkte zugelassen haben im Schnitt über alle 3 Spiele. Wir haben über die Ergebnisse gesprochen, die waren schon sehr krass. Wie gut die Defense ist, wird sich sicherlich zeigen, wenn es dann auch gegen Lichtenberg, Mainz, München oder so weiter mal geht. Duisburg, das zweitbeste Team in der Defense, etwas überraschend, finde ich, weil sie durchaus auch schon gegen starke Teams gespielt haben, mit 19 Punkten. Und München, das war ja die beste Defense des letzten Jahres, auf 3 mit 20 Punkten im Schnitt. Aber die natürlich auch mit Matchups gegen Mainz und Augsburg. Also da finde ich, ist die 20 schon echt gar nicht so schlecht.
Definitiv. Und auch hier Statistik. Also man kann manchmal auch aus der Statistik nicht herauslesen, ob vielleicht eine Interception geworfen wurde, dann hat der Gegner den Ball an der 1
Na klar.
oder sogar Pick 6 dabei sind, die dann natürlich auch negativ in die Statistik der Defense reinzählen.
Absolut. Nur Football ist Statistik, deswegen dachte ich, wenn wir sie
Genau,
haben,
auf
dann
jeden Fall.
schmeißen
Ich
wir sie rein.
finde es super interessant. Ich finde auch, wir haben auch heute wieder die Spieltage nur auf der neuen Seite oder ich zumindest nur auf der neuen Seite mir angeschaut. Auch der Live-Ticker hat echt ganz gut funktioniert. Deswegen da auch weiterhin. Das die Bitte, das alles schön immer viel eintragen, mit Nummern gerne immer. Ja.
Genau. Und da auch wirklich das ernst nehmen. Ne? Wenn ihr euch bei uns beschwert, wir geben falsche Statistiken wieder, dann liegt es daran, dass ihr sie falsch eingetragen habt. Nein, es gab ja den Aufruf, glaube ich, bei den meisten Teams. Das würden wir jetzt einfach nochmal wiederholen für euch. Wir sind alle daran interessiert, uns zu messen und hoffen auf richtige Statistiken. Und ich kann mich an einige Diskussionen und Battles über die Saison erinnern. Ich erinnere mich da besonders an Momo Fedelmeier und Chris Ziegler vor, ich glaube, 2 Jahren, wo es am Ende, glaube ich, tatsächlich entschieden wurde, weil einer vergessen hat oder den Pick, glaube ich, dem falschen Spieler zugeschrieben hat. Also bitte passt da auf. Ich weiß, es ist immer sehr dankbar, die Scorecard zu machen und ein bisschen das Spiel zuzuschauen, aber dass ihr da die richtigen Sachen eintragt oder sowas, das nur nochmal wiederholt, einfach als Botschaft, die glaube ich, euch allen aber irgendwo im Herzen sicherlich vorhanden ist.
Oder wenn ihr als Schiedsrichter auf dem Feld steht, gerne einfach mal, wenn jemand einen Touchdown gemacht hat, die Nummer des Touchdowns mit sagen, bei den Strafen die Nummer mit ansagen, hilft der Scorecard auch oft.
Genau, richtig.
Gut, dann würde ich sagen,
Ansonsten,
ja,
ja.
abschließend schauen wir ein bisschen in die Zukunft, denn wir haben eine kurze Pause in der DFL 1. Nächstes Wochenende Ostern, dieses Jahr zum Glück ja, dann kein Spieltag, wobei das war letztes Jahr, glaube ich, an Pfingsten. Aber am Wochenende drauf geht es weiter mit einem Spieltag. Bei den Strelitz Dukes kein Divisionsspieltag, sondern, und das finde ich interessant, denn die Fortsetzung der drei Divisionen, die noch nicht fertig sind, die finden erst im Mai oder Juni statt. Jetzt kommen erstmal Spieltage, die intradivisionär sind, wo wir wirklich diese spannenden Duelle zwischen Final Eight Kandidaten, zwischen Abstiegskandidaten haben, wo wir wirklich sehen können und den Gradmesser bekommen, wie stark welches Team ist.
Und um nur das mal zu highlighten, wir haben auf jeden Fall das Spiel Münchenspatzen, Düsseldorf Firecats, finde ich sehr entspannt, einfach um zu sehen, wie gut sind die Firecats. Also die Spatzen sind gut, das wissen wir mit Mainz und Augsburg, die beiden Teams geschlagen. Also das ist wirklich ein Spiel, was ich mal absolut highlighten würde. Ansonsten die Firecats gegen die Lions, auch sicherlich ein spannendes Spiel. Ansonsten gehen sich die Top-Teams, die hier vor Ort sind, Lichtenberg, Augsburg, noch ein bisschen aus dem Weg. Da gibt es
Aber
die
für den
direkten Matchups noch
Abstiegskampf,
nicht.
da haben
Genau,
wir
das.
einige Duelle. Dukes gegen Aachen, wir haben Würzburg gegen die Dukes, wir haben
Mülheim,
Mülheim gegen die
Dukes.
Dukes. Also
Genau.
das wird interessant.
Und spannend, wir werden natürlich Erfahrungsberichte einholen. Dennoch sind wir zumindest nicht vor Ort. Parallel dazu ist auch der Adria Bowl, wo wir natürlich auch wieder berichten werden. Josh und ich sind vor Ort, werden uns da viele Spiele anschauen. Und parallel zu diesem Spieltag ist auch Nationalmannschaftscamp. Was bedeutet das sowohl bei den Spatzen als auch bei Düsseldorf natürlich und bei den anderen Teams? Nationalmannschaftsspieler fehlen werden.
Ja.
Ja,
Und
und dann,
spannend.
genau, können wir vielleicht den April noch als Preview komplett machen. Wir haben am 18. April 2 Spieltage, einen Kelkheim, einen Mainz und am 25. wird dann, ja, ich würde sagen, die Rhein-Main-Fraktion vollständig gemacht mit dem Spieltag in Walldorf. Und dann haben wir wirklich auch jedes Top-Team, jedes Team insgesamt in der DFL 1 auch mal auf einem intradivisionären Spieltag gesehen.
Und auf jeden Fall auch direkte Matchups, die dann, glaube ich, spätestens am Ende April, Anfang Mai können wir dann, glaube ich, ziemlich genau sagen, welches Team zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt dann in der Saison im Power Ranking wo steht. Vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwo nochmal so ein Mid-Season-Ranking einzubauen. Schauen wir mal. Aber ich glaube, dann wird das Bild ein bisschen klarer.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an alle, die ihre Erfahrungsberichte von den Spieltagen mit uns geteilt haben. Wir wünschen euch eine schöne Woche und falls ihr die nächste Folge nicht mehr hört, ein schönes Osterfest.